Hallo, hier ist Football Quark, diese Woche mit der News-Folge der Woche. Viel Spaß!
Football Quark! Viel Inhalt. Wenig Masse.
Mein Name ist Torben Dill und mir gegenüber virtuell zugeschaltet der jetzt frisch gewordene Vater, der für Verstärkung bei Football Quark gesorgt hat, Tobias Dannberg. Hallo!
Moin Torben, das war ein bisschen holprig zwischendurch, aber hast die Kurve gekriegt. Ja, deswegen habt ihr mich in den letzten News-Folgen nicht gehört, wobei man sagen muss, ne, wir haben zwischendurch diese Review-Folge gehabt. Da war ich auch schon Papa. Ich bin
ja, aber da haben wir.
Da hat es nicht gepasst, so. Ich glaube, das sollte. Ja, das.
Nee, das wäre auch von der Chronologie her.
Ja, genau.
Da haben wir es nicht erwähnt gehabt, weil wir damals noch gedacht haben, dass wir die Folge am nächsten Tag ja zusammen machen werden. Und deswegen hat das nicht funktioniert, weil wir dann gesagt haben, ja, okay, wenn wir es jetzt erwähnen, ist ja die andere Folge sozusagen, die kommt ja früher.
Das ist sogar besonders wild, weil wir eigentlich nehmen wir unsere News-Folge auf und danach unsere eigentliche Hauptfolge. Und aus irgendeinem Grund haben wir unsere Hauptfolge vor der News-Folge einen Tag vorher aufgenommen und deswegen so getan und nichts erzählt, weil die News-Folge ja vor der Hauptfolge kommt. Richtig wild, egal. Jetzt haben wir es hier erzählt.
Eben, wir müssen ja immer dafür richtig viel, genau, an dieser Stelle von der ganzen Football Quark Community, also ich habe dir vorher schon gratuliert, aber hier nochmal herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Dir und deiner gesamten Familie. Ich wollte bei der Anmoderation das Wort Verstärkung mit einbringen. Und deswegen war das so holprig und dann dachte ich mir, wie kriege ich denn das jetzt hin? Scheiße. Ich habe das nämlich mal bei einer Live-Veranstaltung mitgekriegt, da wurde jemand verabschiedet. Und der hat da sein letztes Spiel gehabt und ist in der Nacht vorher Vater geworden. Und der Moderator hat das so unglaublich smart anmoderiert. Daran habe ich gerade gedacht und dachte, ja, das mache ich auch. Hat nicht geklappt.
Es ist aber, guck mal, wie offen und ehrlich du das hier einräumst. Das macht's viel sympathischer. Es ist jetzt schon besser als das, was weiß ich nicht. Guck mal hier. Wo war das? Was hast du nicht gesagt gerade, ne?
Nee, habe ich nicht gesagt. Scholle hat das gemacht. Also Scholle ist ja auch einmal der Stadionsprecher der Hildesheim Invaders, aber eigentlich noch viel länger der Hallensprecher der HC Eintracht Hildesheim. Und der hat dann Spieler verabschiedet. Und daran habe ich mich gerade erinnert und dachte mir so, na, das klaue ich mir jetzt. Ja.
Naja. Also wenn es um sowas geht, um Übergänge, um Anmoderation, das Publikum anzuheizen. Ja, Torben, dann ist Scholle Champions League und wir sind vierte Kreisklasse so ungefähr. Ne? Also würden wir uns hier mit einem Großmeister messen. Allein deshalb empfehle ich jedem mal zu einem Hildesheim Invaders, weil wir sind ein Football-Podcast, ihr könnt auch zu einem Handballspiel gehen, aber allein deshalb empfehle ich jedem mal ein Hildesheim Invaders Heimspiel, nur um Scholle in Action zu sehen.
Definitiv. Scholle ist auch einer der Stadionsprecher im Football, der tatsächlich schon ganze Fangemeinden gegen sich aufgebracht hat. Einfach die dann gesagt haben, so, ja, in Hildesheim war es total nett, die waren alle total gastfreundlich, aber der Stadionsprecher ist richtig scheiße.
Kann man ja aber ein Stück weit sagen, hat er seinen Job eigentlich richtig gut gemacht. Also ich meine, als Stadionsprecher würde ich jetzt auch nicht wollen, dass die Gegner nach Hause fahren und sagen, ja, der war nett, ja, der war unparteiisch, der war korrekt.
Richtig, also er macht sich ja nicht mal Mühe, unparteiisch zu sein, deswegen... Ja, finde ich gut.
Ja, aber das ist doch einfach absolut normal. Er ist der Stadionsprecher von den. Ich finde das immer so nervig, wenn du Fußball guckst, ne? Und du hast deutsche Kommentatoren und es ist die WM, ja? Ich erwarte von ARD und ZDF, dass sie dann parteiisch sind bei einem Deutschlandspiel. Aber du guckst das dann immer und denkst dir so, ja, der Gegner ist auch gut und die Deutschen sind eigentlich sind sie ja richtig kacke, ne? Und der Gegner macht das eigentlich viel besser und ja, die Deutschen haben jetzt ein Tor geschossen. Und dann siehst du irgendwie so ein Highlight von einem argentinischen Spiel oder einem brasilianischen und dann siehst du auch spanisch oder portugiesisch, wie der komplett ausrastet, ne? Und so, wow, ne? Und denkst du so,
typisch deutsch. Dann kommt Tom Bartels. Ja, das war eine sehr tolle Aktion von Benedikt Höwedes.
Genau. Und dann Hummels. Hövedes. Zurück zu Hummels. Neuer. Boah, man sieht auf jeden Fall, wie raus ich aus dem Fußballgame bin, weil ich glaube, davon spielt nur noch Neuer und der ist am Ende.
Ja, also Neuer spielt noch Nationalmannschaft, Hummels spielt noch
nicht mehr.
Hummels spielt noch bei Dortmund, aber nicht mehr Nationalmannschaft, glaube ich. Ja, genau. Hövedes hat aufgegeben. Der war zwischenzeitlich bei Lok Moskau und hat dann seine Karriere beendet.
So. Okay, Torben ist im Game.
Was Sport angeht, bin ich tatsächlich immer noch relativ gut im Game. So. Also ich würde sagen, Football, Handball kann ich auch so ein bisschen. Basketball bin ich noch. Basketball, aber nur NBA.
Ja, okay.
Basketball habe ich so von der BBL habe ich gar keine Ahnung.
Reicht doch, Tom. Ne? Man muss auch mal Prioritäten setzen hier.
Ja, also meine Priorität ist Football-Quark und das ist jetzt mein Übergang. Letzte Woche Interview mit Max Zimmermann online gegangen, auch auf YouTube online gegangen, falls ihr das mal sehen wollt, weil wir versuchen, unsere Interviewfolgen und unsere NFL-Folgen jetzt nach und nach mal bei YouTube hochzustellen, damit ihr da auch dieses Medium für euch nutzen könnt. Dann kommt nächste Woche das Interview mit Nico Schumann. Zwischendurch machen wir noch unsere Draft Review 2020 und ich kann jetzt noch ganz viele andere Interviewpartner erzählen. Bald haben wir Dr. Simon Gawanda hier. Wir haben ein Update zu und mit Miriam Kohlhaas. Dann haben wir jetzt feste Zusagen von David Odenthal, dem Headcoach der Cologne Crocodiles, und Utz Däuber, dem Headcoach von den Dresden Monarchs. Zusätzlich sprechen wir noch mit dem Frankfurt Galaxy und mit Tirol, mit den Zwarco Raiders, also den Tirol Raiders. Also die nächsten Wochen und fast, also wir gehen jetzt, glaube ich, schon bis in den August rein, was unsere Vorplanung der Sonderfolgen angeht. Deswegen überlegen wir, das Ganze auch Interview der Woche zu nennen.
Ja, so. Wofür steht Sonder in Sonderfolge? Eigentlich ja dafür, dass es nicht Routine ist.
Ja, und wir haben jetzt einfach ein drittes Format, dass wir immer irgendwelche Leute interviewen. Und wir haben auch noch eine Sache noch, das können wir noch nicht sagen, wer es ist. Es wird eine Überraschung und es ist auch jemand aus einer anderen Sportart. Aber wenn das stattfindet, dann ist es, glaube ich, cool. Tobi weiß Bescheid, also ich spreche jetzt hier nicht ins Leere.
Genau. Das Ding ist, ich habe gerade bei den ganzen Namen erstmal überlegt, Torben. Ja. Ich bin erstmal in meinem Kopf so ein paar Namen durchgegangen. Ah, nicht dieser Sport. Ah ja, okay, alles klar. Alles klar. Ja, das ist aber das Ding ist, es ist halt auch cool, wie schnell die Leute zusagen. Ne? Also ich meine, das ist tatsächlich, das muss man auch mal so sagen, dann dein Business, die ganzen Leute zu begeistern. Und ich weiß nicht, wie du das machst, ob du denen einfach super viel Honig um den Mund schmierst oder ob die Leute einfach auch wirklich Bock haben, bei Football Quark zu sein. Und ich hab schon das Gefühl, Torben, dass die Leute auch wirklich Lust haben, Teil unseres Podcasts zu sein, oder?
Nee, Money. Ich bezahle die alle.
Okay.
Nee, also okay. Ich bezahle Tobi, ich bezahle natürlich allen unseren Interviewpartnern richtig viel Geld, weil Tobi und ich hier richtig viel Geld rausnehmen aus der ganzen Nummer. Ich hoffe, man hört die Ironie in meiner Stimme. Nein, die haben schon Bock. Also die haben Bock. Die lassen sich, also ich muss die gar nicht begeistern. Meistens frage ich die Leute an und sage, ey, hast du Bock? Wir würden dich gerne interviewen und dann sagen die, yo, wann würde sich das passen? Das kann ich erzählen. Ich habe die Dresden Monarchs angeschrieben, also auch ganz plump einfach per E-Mail angeschrieben und auf einmal, also so um 21 Uhr, weil ich arbeite, Football Quark ist für mich so ein Nachtbusiness, und ich habe die um 21 Uhr ungefähr angeschrieben und um 22.30 Uhr habe ich ungefähr von Utz Däuber eine E-Mail gekriegt mit, hallo Torben, ja sehr gerne, wann würde es dir passen? Und das war so das Maximum an Unkompliziertheit.
Ja, okay, das ist nice. Das ist nice, vor allem, weil man nicht vergessen darf, es ist halt auch mitten in der Season. Der Mann hat zu tun. Er muss Spiele aufbereiten, vorbereiten, coachen, extra Trainingseinheiten, Videoanalysen, whatever. Mann hat zu tun. Ne? Und dann so eine schnelle Antwort. Wahrscheinlich war auch gerade bei Huddle unterwegs. Videos kommentieren und dann, Tom Dill, wer ist das? Ja, okay, let's go.
wo ich mich richtig drüber gefreut habe, als ich David Odenthal hat auch für heute ein Statement vorbereitet, aber der hat mir bei WhatsApp geschrieben und der meinte, ey, wenn euch das hilft, ich bin auf jeden Fall am Start. Und ich dachte mir so, wow, krass. Das ging einfach.
Ja, nice. Ist doch schön, wenn es so läuft.
Ey, ich würde sagen, wir haben jetzt schon, das ist jetzt hier schon wieder das längste Intro der Welt. Wir reden hier schon wieder 10 Minuten und wir haben noch nicht richtig über Football geredet. Dass wir viele Sonderfolgen haben. Und allgemein können wir auch sagen, so langsam nähert sich Ende Juni und Ende Juni haben Tobi und ich einen verdammt wichtigen Termin. Und dazu mehr dürfen wir dazu nicht sagen. Mehr dürfen wir dazu nicht sagen und mehr können wir es auch gar nicht anteasern, weil das ist das, was wir euch jetzt gesagt haben, ist genau das, was jetzt dabei feststeht, dass wir einen Termin haben.
Eben, mehr gibt's nicht zu erzählen. Aber Tom, wollen wir dann jetzt anfangen oder soll ich dich noch fragen, wo du gerade bist? Weil diese Folge ist ja ein kompletter Ausnahmezustand. Willst du einem Satz sagen, von wo ich dich erreiche? Nee, ach komm,
das Fass machen wir nicht aus. Wir machen das erst auf irgendwann, wenn diese Folge hier funktioniert. Das müssen wir jetzt nämlich hier noch klären. Also wenn diese Folge hier funktioniert, dann verraten wir euch das in den nächsten Folgen mal. Aber diese Folge, absoluter Ausnahmezustand. Ich sitze hier auf einer Tischkante gefühlt. Aber ja, kommen wir zur GFL.
Let's go.
Ey, ich würde sagen, dieses Wochenende war auch schon wieder, weißt du noch, wenn du Football gespielt hast und eigentlich schon, wenn du aus dem Bus gekommen bist, gar keinen Bock hattest, weil es viel zu warm war? Ich glaube, so ging es allen Auswärtsmannschaften dieses Jahr, diese Woche.
Ja. Ich saß mit meiner Frau vorm Fernseher, gut, falsche Liga jetzt, aber egal, haben ELF geschaut. Und vorher lief Tennis oder in der Halbzeit lief Tennis, kriege ich jetzt gar nicht zusammen. Und ich dann so, boah, ey, Sarah, ne, die armen Jungs, ne, Alter, bei der Hitze einen Helm auf den Kopf zu setzen und ein Pad anzuziehen und Football zu spielen. Und sie guckt mich nur ganz trocken an. Also Tennis spielen stelle ich mir schlimmer vor, die laufen doch viel mehr. Ich so, ja, okay, du hast noch nie einen Helm auf dem Kopf. Helm und Pad bei, was waren das, teilweise 36 Grad? Ne, wirklich, also von mir aus kann der da beim Tennis so viel hin und her laufen, wie er will. Ich will ihm nicht absprechen, dass das verdammt anstrengend ist, aber mit Football-Equipment, Kontaktsport bei der Hitze? Ich würde sagen, Football ist schlimmer, aber.
Ich würde sagen, das nimmt sich nichts, weil es ist schon, auch Tennis ist eine krasse Belastung, aber Football darf man nicht unterschätzen. Ich würde da tatsächlich Bezug auf unsere Sonderfolge mit Max Zimmermann nehmen, der beim Spiel gegen die Düsseldorf Panther nach dem ersten Drive gesagt hat: Ja, Leute, also wir können jetzt hier auch aufhören. Kaputt bin ich auf jeden Fall.
Stimmt. Ja, es ist wirklich, es ist grausam. Und ich meine, okay, und dann vielleicht noch eine Lanze für den Footballspieler im Vergleich zum Tennisspieler. Der trainiert mehr Ausdauer als wir, wenn wir Football spielen. Also ja, der hat ein krasseres Ausdauerprogramm, als wir es als Footballspieler haben.
Also ich muss jetzt mal hier dazu sagen, ich bin Liner und das ist einfach Japsen, was man da tut. Und dafür ist der Tennisspieler halt auch 40 Kilo leichter. So.
Ja, genau.
So können wir jetzt einfach mal sagen. Wir kommen jetzt erstmal zu den News und es gibt in der GFL eigentlich nur eine News, die habe ich letzte Woche nicht erwähnt, aber die ist verdammt wichtig. Darryl Stewart Jr. ist back in Dresden. Der Receiver der Dresden Monarchs, der letztes Jahr dort alles dominiert hat, 82 Catches gemacht hat für 1369 Yards und 22 Touchdowns, ersetzt William Gladney. William Gladney ist nicht mehr da, Stewart dafür back. Sehr viel, also was Importe angeht, sehr viel Unruhe bei den Dresden Monarchs dieses Jahr. Aber Stewart, krasser Spieler, muss man einfach so sagen.
Ja, wird auf jeden Fall eine Unterstützung sein.
Kommen wir zum ersten Spiel des Wochenendes. Die Potsdam Royals haben hier gegen die Berlin Rebels gespielt und das Spiel ging einfach komplett ohne Defense. 81 zu 56. Ich glaube, das war das Spiel mit dem höchsten Score, was ich jemals selber jetzt hier, auf jeden Fall hier bei Football Quark erzählt habe und ich glaube auch insgesamt es gab. Ich habe mir das rausgeschrieben, weil ich es so absurd finde. 59 First Downs. Potsdam hatte 783 Yards overall. Berlin hatte aber auch 618. Der Quarterback Helbig von Potsdam hat 6 Touchdowns für 532 Passing Yards geschmissen. Denkt man schon so heftig. Der Running Back der Berlin Rebels, Merrill Zero, mit dem habe ich mal zusammengespielt tatsächlich, hatte einfach 184 Yards und dabei 12 Yards per Run. Also pro Lauf 12 Yards gemacht. Der gegenüberliegende Running Back, Perjarin, hatte für 155 Yards und immerhin 10,3 Yards per Run. Und
so,
und ja, es geht noch weiter. Es geht noch weiter.
Okay.
Wenn ich dir sage, die Berlin Receiver, die beiden besten, Westbrook und Downs. Westbrook hatte 156 Receiving Yards, Downs hatte 127. Dann, wenn ihr Tobi sehen könnt, der hat gerade die Augenbrauen nach oben gezogen und dachte sich, krass.
Ne? Das ist echt einfach wirklich absurd.
Ja. Absurd. Und von den Receiving Yards in diesem Spiel sind das Nummer 3 und 4 des Games, weil die Potsdamer Receiver auf der anderen Seite, Wolf hatte 278 und Polk hatte 204 Yards Receiving. So, also du warst mit 127 Receiving Yards Downs nur der viertbeste Receiver auf dem Feld.
Das ist einfach lächerlich. Ey, wenn du, wie 245 oder so warst, ne? Hatte der eine von Potsdam, ne?
278.
Entschuldigung. Ja, das ist eine gute QB-Statistik, wenn du einfach als QB so 278 Passing hast, sage ich, ja, hey, nices Game, wenn du dann vielleicht auch 3 Touchdowns, vielleicht kein Pick geworfen hast oder 2 Touchdowns, dann würde ich sagen, ey, good job, good game. Ja, gut, ein Receiver. Ja, das ist absurd. Das ist wirklich absurd. Ich habe das Ergebnis gesehen und gedacht, ja, alles klar, good job GFL, danke für den Tippfehler. Ich warte dann mal aufs richtige Ergebnis. Ne?
Ja.
Ja, nee. Dann hat mir das noch mein Vater geschickt und meinte so, Tobi, kann das stimmen? Ich so, scheinbar stimmt das.
Ja, scheinbar. Ja, das ist krass. Aber man muss halt sagen, die Rebels haben 3 Picks geschmissen, Potsdam nur 1. Und die Rebels können ja echt gut mithalten. Der Isom, der QB, der ist echt gut, aber er spielt jetzt zum zweiten Mal am Stück nicht das Spiel zu Ende. Und Paul Morant ist ein super Footballspieler, aber halt kein QB in der GFL. Und da ist halt dann das große Problem. Also da hören die Rebels halt immer grundsätzlich auf zu scoren, wenn ihr eigentlicher Stamm-QB nicht mehr auf dem Feld ist. Und dann haben die Potsdam Royals das natürlich, die haben auch vorher schon geführt, aber dann wirklich auch nach Hause gebracht.
Auf jeden Fall ein krasses Spiel. Was waren die höchsten Punkte, die du je auf dem Feld mitbekommen hast? Also wo du auf dem Feld standst und was war da die höchste Punktzahl? Reicht mir auch für ein Team?
Oh, wo ich selber auf dem Feld gestanden habe. Wir haben 72 Punkte gemacht. 72
ja, Punkte. Ja, 70. Wir haben auch verdammt doll auf den Sack bekommen. Das war knappe Kiste, glaube ich, sogar zum Ende raus.
Nee. Das war so ein 72-35 oder so.
Ja, ich hätte jetzt gedacht, das ist am Ende dann klar geworden, aber es war irgendwie so ein 72-45 oder so. Ich weiß es nicht mehr.
Oh, das ist von... Das
muss 2016 gewesen sein, ne?
Ja,
2016, glaube ich.
Ja.
Ist ja auch egal. Das war auch schon ein verdammt hoher Score.
Ich kann mich noch dran erinnern, an das Spiel auf jeden Fall. Es war in 76-49.
Ah, okay. Ja, wild.
Ne? Also nah dran, Tor. Ja, nah dran. Und ich weiß noch, wir haben das Rückspiel in Hildesheim dann 28-30 nämlich verloren. Und ich habe danach immer noch mit Hamburgern zusammen in Mannschaften gespielt. Also sowohl hinterher bei den Invaders, also du ja auch, als auch bei den Lions. Und die haben sich immer noch dafür gefeiert, dass sie uns 28-30 damals in Hildesheim geschlagen haben. Und ich musste sich regelmäßig daran erinnern, dass wir ja 76 Punkte gegen sie gemacht haben.
So funktioniert ja menschliche Verstand, Torben.
Ja.
Man erinnert sich, woran man möchte.
Also, Garcia, hier nochmal offiziell. Das direkte Duell haben in dem Fall die Hildesheim Invaders gewonnen. So. Kommen wir zum nächsten Spiel. Die Schwäbisch Hall Unicorns haben gegen die Iowa Comets 42-28 gewonnen. Und man sagt jetzt, okay, krass, relativ eng. Aber die Schwäbisch Hall hat einfach mit einer 3-Mann-Running-Back-Rotation gespielt, mit Schüle, Alfieri und Koslowski, die alle ähnliche Raps gekriegt haben. Es war der Backup-QB auf dem Feld, James Slack. Der ist seit 4 Jahren Backup in Schwäbisch Hall, ist ein Ami. Arzt jetzt zum ersten Mal Starter, aber es ist ja nicht, es ist ja Schwäbisch Hall. Und da kannst du einfach mal nach 4 Jahren Backup sein, zum ersten Start. 5 Touchdowns, 0 Interceptions, 291 Yards bei und 19 von 23 Pässen anbringen. So, das ist mal ein Start in deine GFL-Starter-Karriere.
Das kannst du eigentlich nur noch bergab gehen.
Ja, nee, jetzt kannst du
musst du erstmal toppen.
Ja, jetzt kannst du dich auch wieder benchen lassen und sagen, ja, okay, jetzt kann Hennessy ja wieder zocken. Ja. Die haben auf jeden Fall, also für alle Schwäbisch Hall-Fans, die uns hören, Newman hat hinterher gesagt, Hennessy hätte spielen können, aber sie schonen ihn auch so ein bisschen für den CAFL Bowl, der ja jetzt am Wochenende gegen die Parma Panthers anliegt. Und von daher, Schwäbisch Hall hat gewonnen. Die Allgäu Comets hatten an sich erstmal gute Ansätze, würde ich jetzt mal sagen. Aber es hat halt im Endeffekt nicht gereicht. Sie waren zwar durchgehend im Schlagdistanz, aber wer ein Running Game von unter 3 Yards per Run auflegt, ja, dann reicht's halt nicht. So muss man es einfach mal formulieren. Kommen wir zum Spiel der IFM Razorbacks gegen die Straubing Spiders. Hier haben die Razorbacks mit 18-35 verloren. Und hier muss ich ganz klar sagen, das Running Game der Spiders ist krass. Also Carswell und Yeldell, also gerade Yeldell ist absurd. Yeldell hatte 12,6 Yards per Run und 3 Passing-Touchdowns. So.
Passing. Also
Passing. Das ist der Quarterback. Der Quarterback hat 12,6 Yards. Ja? Genau. Also. Er hat wirklich Passing-Touchdowns gehabt. Und,
ach ja, stimmt. Das ist ja, du, jetzt macht das. Ja, ist ja der Quarterback. Ja.
Carswell. Ja. So. Carswell, Running Back und so weiter. McFerrin, der Running Back auf der anderen Seite, hatte einfach keine 3 Yards oder hatte gerade so 3 Yards per Run und das macht dann halt den Unterschied, ne? Also der QB Omeyera von den Razorbacks, der war in Ordnung, der hat ein gutes Spiel, aber den Unterschied hat halt dieses starke Laufspiel der Spiders gebracht. 259 Yards bei 8,4 Yards per Run für die Straubing Spiders. Das ist mal Dominanz, wenn du einfach als Team 8,4 Yards und da sind ja so QB-Sneaks oder irgendwelche Backup-Plays, die dann irgendwie alle nur noch 2 Yards laufen oder du läufst die Zeit runter, ist da ja auch mit drin. Und trotzdem läufst du 8,4 Yards pro Run. Heftig. Kann auch an den Wetterbedingungen gelegen haben, aber trotzdem heftig.
Ja, wobei ich mir mal so denke, das sagt man oft, ne? Aber ich meine, ein Running Game ist für die Offense also genauso anstrengend. Man sagt immer, ja, du läufst eigentlich die Defense müde.
Müde und du musst halt diese, ich glaube, dadurch, dass du halt weißt, wann es losgeht und du einfach nach vorne arbeitest, bist du halt, du machst sie halt, die Defense halt irgendwann mürbe und irgendwann bist du halt geistig nicht mehr so fit und die wenigsten Teams haben die Tiefe, ja durchgehend zu rotieren. Du weißt es selber, wie wenig in der GFL dann im Endeffekt dann doch rotiert wird, obwohl sie es immer alle sagen, wenn sie Spieler rekrutieren. Die Tiefe, also die wenigsten Teams haben ja auf Position 4, 5 auf der jeweiligen, in der jeweiligen Unit noch wirklich Qualitätsspieler, die sie dann auch wirklich bringen.
Ja, den Punkt geistig fit, den gebe ich dir. So als Defense-Spieler, wenn du da noch immer lesen musst, dementsprechend halt auch der bis der reagiert. Aber die O-Line hat halt den Nachteil, sie rotiert nicht, ne? Line, aber gut, die Tiefe bleibt aus, du hast es gesagt. Ja, schwierig.
Also, keine Ahnung, also ich glaube einfach nur nicht. Es wird immer gesagt, also ich habe es auch schon erlebt, also ich habe es auch schon in Braunschweig habe ich es erlebt, dass die O-Line mehr rotiert hat als die Defense-Line.
Ja, okay.
So. Also und in Hildesheim habe ich es erlebt, dass wir in der Defense-Line auch gar nicht mal rotiert haben und das gibt es halt, das ist halt ganz häufig, dass halt auch Defense-Lines nicht rotieren, weil die Coaches es manchmal nicht gebacken kriegen. Das muss man manchmal auch so sagen. Jeder Spieler kennt das, dass man da steht und denkt, ja, warum rotieren wir nicht? Und dann ist es einfach, manchmal ist es ja auch so, dass es zu wenige Coaches gibt und es einfach keinen gibt, der dann darauf achtet. Deswegen ist es manchmal auch das Problem. Aber es ist jetzt kein allgemeines Coaching-Bashing. So, musst du mich hier nochmal retten.
Hast du geschafft.
Ja. Kommen wir zum Spiel der Munich Cowboys gegen die Saarland Hurricanes. Das ging 28-21 aus. Hier muss ich sagen, das haben die Munich Cowboys ein bisschen selber offen gehalten. Die hatten 3 Fumbles. Also wirklich 3 Fumbles. Im Gegenzug hatten die Hurricanes 55 Yard Penalties, die Cowboys 0. Aber im Endeffekt haben die Cowboys dieses Spiel selber offen gehalten. Hätten sie ihr Spiel ohne Fehler und ohne Fumbles durchgezogen? Ich meine, sie hatten mit Dossier, der hatte 128 Yards, den besten Runner des ganzen des Tages auf dem Feld. Und die Saarland Hurricanes haben jetzt eigentlich gar nicht so viel gebacken gekriegt. Also Ball festhalten, das ging jetzt gerade nochmal gut, aber gegen ein besseres Team, würde ich sagen, verliert München das.
Ich überlege gerade, was mich als Coach mehr ärgern würde. 3 Fumble in einem Spiel oder 45, also zu viel Strafen.
Naja, die Hurricanes hatten ja zu viel Strafen und 55 Yards Strafen finde ich persönlich
Nee,
gar nicht. Das,
genau. Nee, finde ich auch also nicht so viel.
Aber ich finde halt 0 ist heftig, aber 55 Yards finde ich jetzt ist okay. Also natürlich keine Strafen sind okay, aber da würde ich jetzt noch nichts sagen. Also 3 Fumbles definitiv. Und du musst halt auch sehen, du kannst ja als Coach dann deinen Hass auch ein bisschen kanalisieren auf einen Spieler, der fumbelt. Ist einfacher, als wenn du eine ganze Unit hassen musst, die halt zu viele Penalties holt.
Also, Torben, Bilderbuch-Coach. Ja, so, du hast jetzt hier gefummelt. So, du kriegst jetzt einfach meinen geballten Zorn zu spüren. Alter, ich hasse dich jetzt einfach. Ich hasse dich jetzt. So, du hast den Ball fallen lassen, Mann.
Ja, du musst halt auch immer dieses pädagogisch Wertvolle, wo es dann heißt, so, nein, es ist nicht deine Person. Doch.
Genau, ich beleidige nicht dich als Person, nur den Spieler. Ne? Ja. Nein, Torben, mach das anders.
Torben. Richtig, nein, ich beleidige dich und deine ganze Familie.
Gut, aber wer Football gespielt hat, weiß, dass das beim Football öfter mal so ist.
Ich kann dich an einen uns sehr bekannten Coach erinnern, der mir nach der Saison mal gesagt hat, Torben, you are family for me. Und ich mir gedacht habe, was, bitte? So behandelst du deine Familie?
So, wie behandelst du deine Feinde, Alter?
Richtig so, wow.
Schmeißt du die auch andauernd mit deinem Klemmbrett ab?
Richtig so. Ach, so, aber ja. Der Mann hat mir mal Handschuhe geschenkt, von daher. Egal.
Ey, das war auch ganz lieber. Kommen wir zum nächsten Spiel, Tom.
Ja. Cologne Crocodiles gegen die Dresden Monarchs. 36-28. Und hier muss ich halt sagen, ich habe erst gedacht so, ey, krass, Hitze und jetzt von Dresden nach Köln fahren. Ja, da hätte ich jetzt Dresden-Monarch auch keinen Bock. Also, weil ich dahin davon ausgegangen ist, die Monarchs gewinnen. Und ich hätte eher keinen Bock. Und da hätte ich gedacht, okay, die Hitze hätte da irgendwie noch ihr Übriges beigetragen. Dann einmal durch die ganze Republik fahren, übelst anstrengend, bis gerädert, kommst aus dem Spiel. Dann die Crocodiles übelst eingespielt, starten vielleicht gut und dann verlierst du so ein Game. Ja, Problem bei meiner eigenen Analyse war, ja, das Spiel war in Dresden. Also die in Dresden. Die Crocodiles hatten genau das, sind einmal durch die ganze Nation gegangen, sind dann in Rückstand geraten und haben es dann einfach geschafft, also sie haben 20-7 zurückgelegen und haben dann 29 Punkte aufgelegt, hatten dann 29-0 Punkte und so ist halt dann, ja, danach kam nur noch ein Field Goal von Dresden und dann war gut. Und da muss man halt echt sagen, Respekt an Köln für diese Leistung. Respekt an Köln für dieses Running Game. 196 Yards gegen 59 ist heftig. Also auch die Run-Defense von Köln, heftig. Und auf Kölner Seite auch 6 von 14 bei Third Downs ist nur in Ordnung. Aber Dresden 1 von 7 bei Third Downs ist halt nicht in Ordnung. So gewinnst du halt keine Spiele.
Müssen wir uns bei unserem Power-Ranking, ne, da müssen wir uns aber bei Köln entschuldigen, scheinbar, wir beide.
Ey, ja, also bisher sieht es so aus, Köln ist gut drauf und der Head Coach der Cologne Crocodiles, David Odenthal, hat uns ein Statement vorbereitet, woran es gelegen hat und das würden wir euch jetzt hier einfach mal einblenden.
Der ausschlaggebende Punkt im Sieg gegen Dresden war, dass das Team nie aufgehört hat, daran zu glauben, dass wir dieses Spiel gewinnen. Wir waren mit 14 Punkten früh oder ich glaube mit 13 Punkten früh im Rückstand und haben an uns geglaubt und ja, die Ruhe bewahrt, dort Step by Step das Spiel an uns zu reißen. Ich glaube, wir haben in der zweiten Halbzeit nur 6 Punkte kassiert, haben aber 27 Punkte in Folge gemacht. Also das war eine super Teamleistung, eine super Moralarbeit auch und ja, ich bin sehr stolz auf mein Team und freue mich, wenn wir da wieder was mitnehmen konnten für die nächsten Spiele, die kommen, die sicherlich sehr schwer sein werden.
Kommen wir zur Vorschau in die nächste Woche. Bist du bereit, Tobi, fürs Tippen?
Ja, ich bin bereit. Let's go.
Okay. Die Cologne Crocodiles spielen gegen die Berlin Adler. Für wen bist du?
Für wen ich bin oder wen ich tippe?
Für wen du tippst.
So. Oh, schwierig. Ne? Jetzt ist es natürlich super schwierig, gegen Köln zu tippen. Aber weißt du was? Wer Dresden? Köln. Sorry. Sorry an alle Freunde, die bei Berlin spielen. Ich sage jetzt Köln.
Bei alle, du meinst Frank.
Ja, naja, und Yannick. Grüße gehen raus.
Okay. Ich bin auch für Köln.
Okay.
Kommen wir zu den Spielen.
Verwirrt.
Das klären wir nachher. Düsseldorf Panther gegen die New Yorker Lions. Ja. Auf wen tippst du hier?
Muss ich das? Lions. Sorry, Düsseldorf.
Okay. Ich auch Lions. So. Berlin Rebels, und das Spiel finde ich jetzt richtig schwer zu tippen. So. Berlin Rebels gegen die Dresden Monarchs. In Berlin. Aber Dresden und Berlin ist nicht weit auseinander.
Boah. Ja, das ist jetzt wirklich schwierig. Aber weißt du was? 56 Punkte gegen Potsdam Royals. Berlin.
Ich sag Dresden. Dresden. Ich kann es ja auch begründen. Stewart ist jetzt wirklich wieder da und wieder ein bisschen mehr eingespielt. Und die zweitens, die müssen jetzt langsam mal gewinnen. Und der QB Isom von den Rebels hat jetzt zweimal am Stück nicht bis zum Ende durchgespielt, deswegen Dresden. Aber ich finde es super schwer. Also ich kann jetzt,
Ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, Tipp. Es wird nicht nochmal ein 81-56.
Ja, definitiv. Das
kann man sicher sagen.
Ja. Dann auch ein weiteres schweres Spiel. Marburg Mercenaries gegen die Munich Cowboys.
Cowboys.
Okay, ich gehe mit Sony Weishaupt, ich sage Marburg. Sony Weishaupt hat mir bei WhatsApp versprochen, dass sie diesmal eine bessere Offense gegen München stellen. Und ich glaube ihm jetzt. Das ist meine Begründung jetzt hier. Nichts anderes.
Okay, siehst du, und ich sage, München hält den Ball diesmal fest.
Ja, sehr gut. Ich würde sagen, kommen wir zur European League of Football. Hier ist es total krass. 4,8% Einschaltquote bei den 14- bis 49-Jährigen. Zwischenzeitlich haben 400.000 Menschen am Sonntag die ELF verfolgt. Im Fernsehen, nicht irgendwie über Game Pass, sondern 400.000 Menschen an dem Nachmittag, am heißesten Wochenende, des bisherigen Jahres hat die ELF es geschafft, 400.000 Leute vor den Fernseher zu kriegen. Zum Vergleich, also 400.000, schon mal krasse Zahl. Zum Vergleich, ich habe mir jetzt mal die Vorjahreszahlen dritte Woche angeguckt. Das ist eine Steigerung von 30% an TV-Zuschauerzahlen. Die Stadien sind auch alle irgendwie voll. Also da ist es nicht so, dass die irgendwie vor 1.000 Leuten spielen, sondern die spielen immer so vor 2.500, 3.000, 4.000, 5.000. Manchmal 6.000 Leuten. Also man merkt, dass das Marketing der ELF zieht. Und das ist einfach ein gutes Produkt.
Ja, ist krass. Ich habe auch mal vorhin gelesen, Rheinfire hat da irgendwie direkt, ich meine, erste Season Rekord aufgestellt, 7.886 Zuschauer. Das ist schon verrückt. Wie viele Leute da im Stadion sitzen. Ne? Also an so einem Tag, wo du halt ins Freibad gehen kannst, alles andere machen kannst, als auf einer sonnigen Tribünenseite zu sitzen und Football zu schauen. Also buchstäblich alles andere machen kannst oder im Freibad liegst und das Spiel streamst. So, weißt du, das geht ja auch. Nicht überall in Deutschland, ne? Wir beide wissen warum. Aber wo es das Internet mitmacht, funktioniert das ja auch. Und die Leute sind trotzdem ins Stadion gegangen und das ist halt ziemlich nice für eine europäische
Liga. Definitiv. Definitiv. Also großen Respekt tatsächlich dafür. Sehr, sehr cool. Dann eine nicht so schöne Nachricht. Der OC von den Hamburg Sea Devils, Kirk Heidelberg, muss aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten. Der bisherige Offense Assistant Philipp Schulz, der früher Receiver bei den Hamburg Huskies und bei den Key Baltic Hurricanes war, übernimmt jetzt und wird neuer OC der Hamburg Sea Devils. Das heißt, jetzt nach Andreas Nomsen, der zum Ende der letzten Saison aufgehört hat, hat ja Heidelberg übernommen, muss jetzt aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten. Ja, aber Schulz ist auf jeden Fall ein erfahrener Spieler gewesen und wird das sicherlich total gut machen.
Wir werden sehen.
Ja, aber ich, also, denke auch. Ich denke, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Wir kommen zum ersten Spiel. Die Cologne Centurions haben ihre erste Niederlage eingefahren und haben gegen die Barcelona Dragons, Tobi hat es richtig getippt, 32 zu 34 verloren. Barcelona ist ein Top-Team. Ich glaube, damit müssen wir langsam klarkommen.
Ja, ey, und vor allem was für ein Feuerwerk einfach in der Offense. Was ist das für ein Spiel gewesen? Zusammen 900 Yards, 66 Punkte? Das ist heftig. Also das ist einfach wirklich nur richtig, richtig nice. Und auch die beiden Top-Receiver hier bei, wenn wir das in der GFL hatten mit 200 plus Yards, das hatten wir auch in der ELF, Kyle Sweet, der mir richtig gut gefällt. Ja. Vor allem in Kombination mit seinem QB Zach Edwards, hat einfach 215 Yards und einen Touchdown bei 11 Receptions. Aber auf der anderen Seite ist er auch nicht viel schlechter gewesen. Pounds hatte irgendwie 12 Receptions, 188 Yards, 4 Touchdowns. Also richtig on Feuer gewesen, diese beiden Quarterbacks, diese beiden Passing Offense. Richtig, richtig Spaß gemacht, zuzugucken.
Ey, was ich bei Köln, also ich finde, Köln hat für mich immer noch den Sympathiebonus, weil sie haben mit Jan Weinreich einen deutschen QB. Sie spielen gerade nur mit einem Ami in der Offense, nämlich Pounds. Aber ansonsten stehen da halt 10 Inländer sozusagen, ja, oder Euros auf dem Feld und die meisten davon sind irgendwelche Kölner und einen richtigen Kölner Quarterback für ein Kölner Team, der dann über 400 Yards schmeißt, finde ich immer noch ein bisschen sympathischer.
Ja, und vor allem, man sagt das immer mit so, das hatte mal so einen bitteren Beigeschmack. Ja, die haben halt einen deutschen Quarterback. Ja, aber der deutsche Quarterback ist einfach Passing Leader in der Liga. Ja, also mit 1144 Yards. Also der deutsche Quarterback darf gerne in diesem Fall anders betont werden. Und Köln, ja, ich meine, also ganz ehrlich, ProSieben, Alter, zeigt einfach nur noch Köln-Spiele. 40 zu 38 gewonnen, 2 Punkte Differenz. 49 zu 46 gewonnen, 3 Punkte Differenz. Und jetzt, ja, leider verloren, aber gegen wirklich ein gutes Team, 34 zu 32, 2 Punkte Differenz. Das sind in 3 Spielen, wenn man alle Differenzen zusammen, nur 7 Punkte. Das ist jedes Mal ein Feuerwerk. Also,
ja, Hammer. Ist jedes Mal cool. Und im Endeffekt, ich hab's mir angeguckt und wenn du die Statistiken vergleichst, siehst du, die Special Teams haben das Spiel entschieden, so, ne? Köln hatte einfach durchgehend am Anfang die schlechteren Feldpositionen und musste deshalb immer längere Wege gehen für ihre Scores. Und Barcelona hatte einfach kürzere Felder zu bespielen in dem Sinne, weil die Special Teams funktioniert haben. Einfach zum Vergleich, Köln hat für 40 Yards gepuntet, Barcelona für 57. Das sind 17 ja. Yards, die du sozusagen in der Offense nicht mehr gehen musst im Schnitt. Also im Schnitt nicht mehr gehen musst. Und bei einer Differenz von 2 Punkten fällt das halt ins Gewicht. Da sind solche Kleinigkeiten, die dann so ein Spiel entscheiden. Aber trotzdem, Hammer-Game, aber auch Barcelona, 34 Punkte gegen Köln, das Spiel so zu bestreiten, heftig.
Ja. Ja.
Kommen wir zum Spiel der Leipzig Kings gegen die Hamburg Sea Devils. Und hier muss ich sagen, die Leipzig Kings haben hier 0 zu 14 verloren. Die Leipzig Kings haben aber eine Mega-Defense. Also auch hier, die Hamburg so sozusagen klein zu halten, bei 14 Punkten zu halten, ist schon heftig. Die eigene Offense ist aber leider einfach nicht gut. Ich meine, Barlow, der Quarterback, hat 3 Picks geschmissen. Beide Teams, Hamburg und die Leipzig Kings, hatten keine 100 Passing Yards. Hamburg hatte mit Tonga zumindest einen krassen Running Back, der über 200 Yards gelaufen ist. Mit 8,2 Yards per Run. Ja, aber auf der Leipziger Seite lief da leider gar nichts. Sie haben natürlich, müssen jetzt erstmal den Ami-Spot auf Running Back ersetzen, weil McCanns ja nicht mehr da ist. Er ist jetzt, also das heißt, er ist nicht mehr da, er ist jetzt Running Backs Coach. Aber da muss die Offense jetzt so ein bisschen in Tritt kommen. Und für Hamburg, ja, 14 Punkte ist nicht viel, aber immerhin 14 Punkte gemacht. Auch die Hamburger Defense ist stark, aber die Leipzig Kings Defense ist echt gut und dieses Team ist bei 0 und 3 jetzt gerade, obwohl die Defense gut ist. Die beiden Top-Tackler der Liga, Tavares und AJ Wendland, spielen in Leipzig.
Naja, und Nummer 2 und 3 in Sacks ja auch. Bombeck mit 4,5 und Zetterberg mit 4, meine ich, genau. Ja. Also diese Defense ist einfach nur krass. Aber das trifft halt auch das Game. Auch, ich meine, auch Hamburgs Defense, du hast jetzt natürlich gesagt, ja, okay, die Offense war schlecht. John Barlow hat nicht gut performt und das muss man so sagen bei 3 Interceptions und keinem Touchdown, das ist einfach nicht gut. Aber dazu gehört ja auch immer eine gute Defense. Ne? Also man, weißt du, kann ja einfach nur sagen, ja, die Offense ist mies, so, ja, die ist ausbaufähig, aber Hamburg hat halt auch eine krasse Defense und damit ist dieses Spiel einfach der übelste Kontrast zum ersten Spiel. Also hier hatten wir einfach geisteskrankes Defense-Game und Leute, man kann ein Defense-Game genießen. Ich habe das Spiel so gerne geschaut. Es stand 0-0, meine ich auch, zur Halbzeit. Und es war trotzdem so nice. Turnover hier, Turnover da. AJ Wendland ist einfach ein Monster. Das ist einfach wirklich ein Monster. Das ist einfach überall. Ne? Also es macht richtig Spaß, ihm zuzugucken. Von daher, so ein Spiel kann genauso Spaß machen wie das Spiel zuvor. Also wie Köln gegen Barcelona. Muss man sich ja drauf einlassen. Ich meine, combined 9-6. Nice. Was für ein Spiel.
Ja. Kommen wir zum Spiel der Stuttgart Surge gegen die Vienna Vikings. Hier haben die Surge 13-42 verloren. Dieses Spiel war leider eigentlich so ziemlich von Anfang an entschieden. Ich meine, das erste Quarter ging mit 10-0 an Wien. Wien hatte 28 First Downs, Stuttgart 10. Wen ich hier immer noch unterschätzt finde, und der wird auch immer häufiger sozusagen von den Experten richtig gelobt, ist der Quarterback Erdmann von den Vikings. Der hat zwar nur durchschnittliche Stats jetzt im Vergleich zu Weinreich und so weiter, aber der wird richtig viel gelobt und der macht einen richtig guten Eindruck irgendwie. Der macht wenig Fehler, wirft einen guten Ball, der hält diese Offense am Laufen. Und ich glaube, den müssen wir auf dem Schirm haben. Ich glaube, der ist richtig, richtig gut. Und ich glaube, der war ein Division 3 Quarterback und da haben wir noch gesagt, na, mal gucken, was da so kommt, gerade jetzt im Vergleich mit dem Panthers Quarterback Division 1. Also im Moment gefällt mir der Erdmann besser. Und das haben wir auch sozusagen mal predicted, dass man das nicht, nur weil sie aus der Division 3 kommen, die können in Europa richtig performen.
Ja, ja, vor allem er ist der mit der Oma aus Wien. Ja. Also er ist connected mit Wien. Aber er hat auch 3 Picks in diesem Spiel geschmissen. Ne? Aus denen Stuttgart leider kein Profit, also was heißt leider, ich bin natürlich eben unparteiisch, aber aus denen Stuttgart kein Profit schlagen konnte. Das muss man jetzt natürlich auch sagen. Und das Spiel gewonnen für die Vikings haben ja eher die beiden Running Backs. Ne? Wie spricht man sie aus? Wiegen? Wir könnten sie auch vegan nennen. Ja. Aber Wiegen, oder? Wahrscheinlich. Na, mit 98
Yards. Ich distanziere mich an dieser Stelle von diesem Witz.
Ist okay, das war auch top. Ich verweise nochmal auf den Anfang der Folge. Leute, ich habe sehr wenig Schlaf aktuell. Nebenbei noch Masterarbeit und so. Ich bin sehr müde. Also verzeiht mir einfach. Ja, Marcel, du bitte auch.
Okay. So, auf jeden Fall haben das. Und wir werden jetzt ganz klar, also wir werden jetzt hier keine Mitleidstour fahren. Also das hat doch auch Tobi gar nicht nötig. So, fertig, weiter geht's.
So, auf jeden Fall haben das die Running Backs in diesem Spiel irgendwo doch eher entschieden und nicht der Quarterback. Ja, und aber auch die starke Defense. Ich fand es ein bisschen krass. Ich habe das so gedacht, wie Stuttgart hat nur 21 Yards erlaufen. Da gucke ich so, 49, aber sie haben 28 verloren. Was spricht für eine Run-Defense, ey? Dom, das spricht für eine Run-Defense. Wenn du 49 Rushing Yards hast, aber 28 ging in die falsche Richtung. Ja. So, und das Spiel war ziemlich eindeutig.
Richtig. Ich würde sagen, auch das nächste Spiel können wir relativ schnell abhandeln. Eigentlich die nächsten Spiele, die kommen, können wir relativ schnell abhandeln. Die Istanbul Rams verlieren gegen Rheinfire mit 12-42. Ja, hier muss man sagen, die Rams gehen zwar in Führung, aber danach kam da nicht mehr viel. Ne? Und bei Rheinfire, der Quarterback Adam, 5 Touchdowns, 365 Yards, 2-1 Pick, krasser Typ. 2 Receiver mit über 100 Yards. Bei Istanbul muss ich halt sagen, da gefällt mir eigentlich quasi nur der Linebacker Blair, der ist eine Maschine, aber ansonsten...
Der ist krass, ja, der ist einfach nur heftig. Der ist wirklich 3 Tackle for Loss für 16 Yards. Das ist überall gewesen. Und hast du schon mal das Bedürfnis, mit so einem Butterfly zu spielen?
Nein, ich fand das immer albern.
Ich fand das Friday Night Lights Vibes. Ich glaube, Tim Riggins hat da mit so einem Butterfly gespielt und ich fand es irgendwie cool. Aber ich habe es einmal angehabt und dachte mir so, boah, das ist so scheiße. Das ist so kacke. Und dann hatte ich mal so einen Cowboy-Color, aber das ist genauso kacke.
Okay, und was, worauf willst du jetzt hinaus?
Zach Blair trägt einen Butterfly.
So. Okay.
Ich dachte, das ist so markant, dass dir das aufgefallen ist. Nein, Zach Blair spielt mit Butterfly und für alle, die jetzt natürlich nicht wissen, was das ist so eine Nackenprotection. Siehst du ein bisschen aus wie Graf Dracula mit, der den Kragen hochzieht. Ja. Aber um nochmal die
Blair, um die Kurve trotz alledem ist Blair ein richtig krasser Spieler und anscheinend ist er krasser, als er aussieht.
So, aber um aufs Spiel zurückzukommen, am Anfang, es sah gar nicht so schlecht aus, es stand ja auch irgendwie 6-6 bis kurz vor Ende zweite Quarter und dann ist irgendwas passiert und eine Minute 56 kam Touchdown, dann bei 42 Sekunden kam nochmal ein Touchdown und bei 14 Sekunden auch nochmal ein Field Goal und auf einmal stand es 23-6. So, und da haben die Rams dann halt das Spiel verloren, das kann man glaube ich so sagen.
Richtig. Ich würde sagen, das Spiel können wir abhaken. Da ist jetzt, da kräht sozusagen in zwei Wochen keiner mehr nach. Eine Überraschung eine Überraschung nicht vom Ergebnis, aber von der Deutlichkeit her. Die Wroclaw Panthers verlieren in Frankfurt mit 13-47. Statement für Frankfurt aus meiner Sicht. Jetzt beginnt die Saison. Der QB Hansen von den Panthers ist anscheinend wirklich immer für Picks gut. Das muss man leider echt tatsächlich sagen. Das weiß man immer nicht. Laufen die Receiver die Routen nicht vernünftig? Ist Hansen einfach schnellere Receiver außer die One gewöhnt? Keine Ahnung. Man hat bei Frankfurt gemerkt, dass Sullivan wieder da ist. Ne, der halt auch wirklich einfach richtig effizient gespielt hat. Und für Frankfurt beginnt die Saison jetzt einfach. Das muss man vielleicht auch mal so sagen. Weil die müssen jetzt auch langsam gewinnen.
Vor allem Sullivan war nicht nur wieder da in dem Sinne, dass er in Woche 2 ja verletzt war, sondern er war auch deutlich besser als in Woche 1. Also hat da nochmal, ist da nochmal abgesteppt. Und ja, also mich hat die Deutlichkeit überrascht, aber nicht unbedingt, dass es so ausging. Die Panthers mit ganz knappen Siegen gegen Leipzig und Stuttgart. Ich meine, man kann in so einer Liga immer schwer sich auf andere Spiele beziehen, aber das war zumindest ein Indikator. Ja, und die Defense, meine Güte, die ist nicht schlecht, aber die muss dieses Spiel halt, denke ich, einfach vergessen. Einfach einen Haken. Es gibt so Spiele, da machst du einfach einen Haken dran. Und redest du nicht wieder drüber. So.
Eben, also einfach fertig. Deswegen machen auch wir hier einen Haken dran, weil wir müssen ja ein bisschen auf die Zeit gucken. So, die Berlin Thunder verlieren gegen die Tirol Raiders mit 16-28. Und auch für Tirol beginnt jetzt die Saison, würde ich sagen. Ich fand das Spiel trotzdem von beiden in Ordnung. Also, aber ich muss halt sagen, die Thunder, die haben O-Line-Probleme. Der QB wurde schon wieder 5-mal gesackt und es sah für mich danach aus, als wenn es da wirklich Abspracheprobleme gab, als wenn da nicht jeder O-Liner durchgehend weiß, wen er zu blocken hat. Und dadurch kann auch das Running Game nicht funktionieren und der Running Back Crawford von Thunder, der ist eigentlich krass, aber auch der hat es in dem Fall nicht hingekriegt. Tirol hat es gut zu Ende gespielt, hat die Probleme gut aufgezogen und aufgezeigt. Ja. So.
Hast du halt gesehen, dass Sean Shelton das nicht schon, dass der das schon ein bisschen länger macht, hat das Spiel erfahren, gemanagt und zu Ende gebracht. Ja. Und das Spiel 34 der 44 Punkte in der ersten Halbzeit. So. Ja, wurde das Spiel souverän zu Ende geführt von den Raiders.
Was ich cool fand in der ganzen European League of Football, ich meine, wir haben jetzt 3 Wochen gespielt und es gibt jetzt noch 3 Teams, die ungeschlagen sind. Mit Rheinfire, Barcelona und Wien. Und es gibt 3 Teams, die noch nichts gewonnen haben. Also Istanbul, Leipzig und Stuttgart. Und Leipzig muss ich hier ganz klar rausnehmen. Leipzig ist trotzdem ein super Team. Also diese Liga ist trotz von der Leistungsdichte ja total, total dicht beieinander. Und das macht es auch total spannend zu gucken. Und das gefällt mir. Ich mag diese, dass jeder jeden schlagen kann.
Ja, und die beiden anderen Teams, also nicht Leipzig, sondern die Rams und Surge, die hatten ja auch Spiele, die sie hätten gewinnen können. Rams ganz knapp nur gegen Köln verloren und Stuttgart nur ganz knapp gegen die Panthers verloren. Also die sind jetzt auch nicht weit ab.
Und richtig. Das macht die Liga wirklich gut. Das machen sie echt gut und so kann es weitergehen. Und ausgeglichene Ligen will man tatsächlich da ja gucken. Deswegen freue ich mich jetzt schon aufs Tippen.
Ja.
Ist nächste Woche, weil Tippen ist richtig schwer jetzt. Also ELF-Tippen ist halt auch quasi, also wenn ihr irgendwie meint, Sportwetten tippen zu wollen. Ne, erstens mal rate ich euch sowieso davon ab. Aber wenn ihr es machen wollt, tippt nicht die ELF, weil das ist richtige Willkür. Da kann man nicht irgendwie wirklich einen safen Tipp abgeben. Aber wir versuchen es hier einfach mal. Die Vienna Vikings spielen in Istanbul. Was sagst du?
Ja gut, Vikings.
Gehe ich mit. Die Frankfurt Galaxy spielen in Köln.
Boah, das ist schwierig. Ich will jede Woche auf Köln setzen.
Ich auch, aber ich muss es vorwegnehmen. Ich will immer auf Köln setzen. Köln ist für mich neben dem polnischen Team das sympathischste Team dieser ganzen Liga, aber ich muss jetzt hier auf Sieg Frankfurt setzen.
Ja, ich auch. Ich setze hier auch auf Frankfurt.
Ja. Dann Hamburg Sea Devils in Breslau gegen die Panthers Wroclaw?
Hamburg.
Ich sag Panthers. Ich sag nach Polen fahren und die Hamburger Offense hat mir nicht so gefallen. Und die Panthers haben jetzt was zu beweisen. Sind sie ein Top-Team oder nicht?
Ja, es wird halt spannend, weil mir hat die Panthers Defense nicht gefallen im letzten Spiel und mir hat die Hamburger Offense nicht gefallen im letzten Spiel. Deswegen mal gucken, wer den besseren Bounceback hinlegt.
Ja, definitiv. Aber wie gesagt, also ich bin auch bei Hamburg, wenn die gewinnen, dann überrascht es mich jetzt nicht.
Naja,
wir gucken mal. Raiders Tirol gegen Stuttgart Search.
Ja, Raiders. Letzte Woche das erste Mal gegen die Raiders getippt, hat mich direkt bestraft. Und unabhängig davon würde ich hier trotzdem sowieso auf die Raiders tippen.
Ja, ich tippe auch auf die Raiders. Jetzt Leipzig Kings gegen die Berlin Thunder. Boah, das ist auch schwer.
Ich finde das das Schwierigste von allen für die nächste Woche. Berlin ist auch schwierig. Ja, jede Woche ist irgendwie anders. Sofern man das nach 3 Wochen sagen kann. Und Leipzig, diese Defense ist einfach so krass. Und sie werden ja wohl irgendwie...
Also ich sag's,
gegen Polen Leipzig, haben sie auch über 20... über Polen haben sie... Ja, nee, Sieg Leipzig. Ich auch.
Sieg Leipzig. Begründung? Thunder weiterhin O-Line-Probleme. Leipzig Kings dominieren die mit ihrer Front 7.
Ja, und Leipzig kann auch scoren. Das haben sie auch gegen Polen geschafft, gegen die Panthers.
Ja.
Leipzig.
Ja. Barcelona Dragons at Rheinfire. Das ist jetzt spannend,
Richtig nice Game.
Ja.
Ich gehe ja wieder mit Barcelona.
Ja, dann gehe ich jetzt mit Rheinfire, einfach aus Prinzip. Ich kann es nicht begründen. Weil es in Düsseldorf ist. Heimteam gewinnt.
Ja, und bei Düsseldorf zählt das Argument der Fan-Crowd auf jeden Fall. Das war beeindruckend.
Ja. Deswegen, für mich war es das mit der European League of Football. Ich würde sagen, kommen wir zur NFL.
Ja, alles.
Hier kommt die NFL.
Da hat er mich gehabt.
Ja, endlich kann ich das wieder machen. Ne? Ich muss 2 Wochen darauf warten, diesen schlechten Witz wieder zu machen.
Here we are again. So, es ist in der NFL, es ist nicht so viel passiert. Also gehen wir da jetzt mal schnell durch. Die Lions haben Devin Funchess gesigned. Das finde ich dahingehend spannend, weil der war mal gut. Ich fand ihn mal ganz gut bei Carolina.
Ich fand den nie gut.
Ja, also ich fand ihn okay. So, also jetzt okay.
Du musst dich nicht rechtfertigen. Du darfst ihn auch gut finden, wenn ich ihn nicht gut finde.
Okay, ich muss zugeben, ich habe gehofft, du sagst, ja, der war ganz okay. Und ich so, ja gut, okay, ich habe auch nicht seine Stats gegoogelt. Aber ich glaube, er war auch mal eine Pro-Bowl. Wurst, man kennt den Namen, Torben.
Ja, das stimmt, 2015.
So, das kann man doch sagen. Aber der hat das letzte Mal gespielt 2019. Und ja, scheinbar war er doch nicht so gut, weil ich habe ihn halt auch nicht vermisst in den letzten Jahren. War dann irgendwie nochmal bei San Francisco und Packers und whatever, aber hat halt nicht gespielt. Was ich aber spannend finde, die Lions haben ihn jetzt gesigned. Aber nicht als Receiver, sondern als Tight End. Und das finde ich witzig, weil ich daran denken musste.
Ja, wie mit Nikhil Harry.
Benjamin.
Ja, das ist immer so, ja okay, du bist als Receiver nicht gut genug und jetzt machen wir mal einen Tight End aus dir. Ja, ist doch auch, nee, come on. Das wird doch nix.
So, ist also wie mit Nikhil Harry. Er kann wohl ganz gut blocken.
Ja, gut.
Anders kann ich es mir jetzt nicht erklären. Okay, so wichtig ist die News nicht. Fand nur den Positionsswitch witzig. Was eine große News ist, die Pittsburgh Steelers und der All-Pro-Safety Minkah Fitzpatrick haben sich geeinigt. Eine Vertragsverlängerung, 4 Jahre, 18,4 Millionen pro Jahr, 36 Millionen garantiert. Ist damit der höchstbezahlte Safety in der Geschichte der NFL. Zu Recht?
Natürlich. Also ich weiß nicht, ob zu Recht, aber wenn er jetzt, also ich glaube, es ist ja mal ein Punkt des Zeitpunktes, wenn man Verträge unterschreibt. Und jetzt in dem Moment finde ich es in Ordnung. Ich finde, Fitzpatrick ist wirklich einer der Besten. Und kann man, also würde ich einfach so unterschreiben. Aber zum Beispiel Derwin James jetzt zum Beispiel, damit du ihn nicht nennen musst, den finde ich halt besser.
Ja, und der steht auch an. Also da wird auch irgendwo eine Vertragsverlängerung kommen. Das ist jetzt so ein bisschen, ich weiß nicht, welche Season es war, was die letzte, was die vorletzte, ich glaube, es war die letzte, wo das mit den Titans so krass war, wo dann irgendwie Hooper einen Vertrag bekommen hat und man dachte, wow, und dann hat Kittle einen bekommen, und dann, wow, und dann hat Kelce einen bekommen, und dann, wow, ne? Also da werden jetzt noch ein paar andere kommen und der Rekord wird, glaube ich, nicht lange stehen. trotzdem wichtiger Spieler für die Pittsburgh Steelers und ich glaube, alle Steelers-Fans können sich freuen, dass er.
Und gerade mit dem Vergleich, also wenn du jetzt siehst, irgendwie mit, wenn du ihn jetzt mit Hooper vergleichen würdest, bei Hooper habe ich gesagt, so krass, das ist ein krasser Vertrag für Hooper. Aber overpaid. Jetzt bei Minka, genau, overpaid. Aber bei Minka Fitzpatrick sage ich, ja, ist okay. Kann man machen, kann man kriegen, kann er kriegen, ist verdient, er ist gut. Er ist verdammt gut. Von daher.
Kann man so machen. So, was haben wir noch? Was kann man nicht so machen? Zum zweiten Mal in Folge, letzte Season nämlich auch schon, wurde der Head Coach der Cowboys, nämlich McCarthy, zur Kasse gebeten. Weil seine Off-Season-Trainingseinheiten zu diesem Zeitpunkt für die NFL zu physisch sind. Also er macht scheinbar zu hartes Training. Und deswegen muss er eine Strafe zahlen von 100.000. Wo die NFL sagt, ja. Okay, ja, die Spieler hier, die sind für uns Kapital, ne? Die sollten schon auf dem Feld stehen, damit möglichst viele diese Spiele gucken. Finde ich einfach eine witzige Strafe. Ja, du musst einfach, du bist zur Kasse gebeten, weil du zu hart trainieren lässt. Wo ich mir das so denke.
Es ist definitiv richtig lustig, aber ja, der Scheiß halt drauf.
So. Ja, und von meinem, so in meinem Kopf sieht NFL-Training so aus. Mesh-Short an, gelegentlich mal ein Helm. Ja, war's. So, also Pads. Ja,
ist doch so.
Und wann ziehen die mal Pads an? Also,
naja. Ja, die Ball, also in der Saison sowieso nicht. Die sind ja in der Saison nur am Recovern in irgendeiner Form.
Was ja auch verständlich ist bei so vielen Spielen.
Ja, genau.
Egal. Natürlich. Auf jeden Fall, Back-to-Back hat er die Strafe bekommen, ist ihm also scheinbar auch scheißegal. Der einzige Unterschied, dieses Jahr hat die Organisation die Strafe nicht auch bekommen. Letztes Jahr schon. So, ein anderer Safety, der auch einen neuen Deal unterschrieben hat, Jaquiski Tartt, der letztes Jahr noch bei den San Francisco 49ers war, ist jetzt für ein Jahr bei den Philadelphia Eagles. Hätte ich gedacht, dass er vielleicht einen längeren Vertrag bekommt. Aber andererseits überrascht es mich auch nicht.
Genau. Also ich glaube, der muss sich jetzt halt nochmal beweisen, damit er diesen langen Vertrag kriegt.
So. Ja. Und das wusste er, das wusste sein Agent. So, interessantes Zitat von Damekin Su auf ESPN 2. It looks like the Bucks are out of the picture. Aber er hat auch gesagt, er würde gern weiterzocken. Aber, wie es aussieht, nicht mehr in Tampa Bay. Hast du ein Team so aus dem Bauch heraus, wo du sagen würdest, ja, da könntest du dir vorstellen oder da würde er auch spielen wollen. Das sind ja zwei Paar Schuhe.
Oh, das vielleicht wieder in Miami?
Oh. Das, ja, warum nicht? Miami ist auch ein bisschen, also für einen alten Spieler kann das attraktiv sein. Miami kann nächstes Jahr gut werden.
Ja, die brauchen, ja, die brauchen nicht. Erfahrung. Also, why not? Und er hat ja schon mal da gespielt.
Das ist ein Vorteil. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Nach Detroit geht er wahrscheinlich nicht zurück.
Eben.
Würde ich jetzt mal schätzen. Ein anderer Defensive Tackle, der immer noch einen Job sucht, ist Defensive Tackle Larry Ogunjobi, ehemals Bengals. Und das ist deshalb interessant, weil ich den gefühlt jedes Mal erwähne, aber es nie schaffe, ihn irgendwo unterzubringen. Nachdem er durch den Test bei den Bears gefallen ist, durch den physischen Test, hatte er, habe ich schon erwähnt, dass er Gespräche hatte bei den Jets, ich glaube bei noch irgendeinem Team, aber Jets war das letzte Team. Die haben ihn scheinbar aber auch nicht haben wollen, weil jetzt hat er Gespräche mit den Steelers. Also irgendwas muss wohl nicht ganz so gut laufen für Ogunjobi in den Interviews.
Ja, entweder will er zu viel Geld oder er hat halt wirklich was. Also gesundheitlich.
Ja, ja. Ja.
Muss die zwei Punkte
sozusagen. Muss man im Auge behalten. Aber mal gucken, wann die News-Folge kommt, wo wir ihn irgendwo unterbringen. Wo wir sagen können, jetzt ist er dort. Jetzt ist er dort.
Die ELF ruft.
Die ELF ruft, ja, warum nicht? Warum nicht? So, jetzt noch ein bisschen Gossip zum Schluss. Na, gehen wir auch gar nicht so sehr drauf ein. Aber Tyreek Hill hat in seinem Podcast Is Needed to Be Said gesagt, dass die Chiefs ohne ihn und vor allem Mahomes ohne ihn nicht so gut sein werden letztes Jahr. Das finde ich jetzt noch nicht so schockierend. Was ich schockierend finde, er hat auch gesagt, Tua wäre der wurfgenauere Quarterback. Und das muss er, möchte ich also so nicht unterschreiben.
Genau, also und zweiteres muss er jetzt so sagen und ersteres ist Quatsch. Also ist nicht Quatsch, also ist Quatsch, das zu erwähnen. Tyreek Hill ist ein super Spieler, aber ich würde sogar, also ich stelle jetzt hier einfach mal die Gegenthese auf und sage, die Kansas City Chiefs können ohne Tyreek Hill variabler spielen mit dem Personal, was sie jetzt hinzugewinnen.
Ja, und am Ende der Season werden wir wahrscheinlich sagen, ja, okay, Tyreek Hill war besser mit Mahomes und nicht andersrum. Genau. Und dass Tua der wurfgenauere Quarterback ist, das muss er nicht sagen. Ne? Also in der Präzision muss und in der die Formulierung muss er nicht wählen.
Nee, aber das gut, Mahomes hat ist auch einfach schlechter Stil.
Ja, genau. Das ist einfach, finde ich, ein bisschen unangemessen. Aber es ist mir auch völlig egal. Es ist einfach nur, für mich ist es so, ich lese das dann noch, ESPN, interessant, Drama. Ja, und Mahomes hat aber, hat sich zumindest im Interview überrascht gezeigt. Aber ich glaube, da stehst du drüber, gibst du ehrlich gesagt auf dem Niveau einen Scheiß, wirklich einen Scheiß drauf. Okay, Torben, das waren die NFL-News.
Oh, da hast du aber die News nicht mitgekriegt. Hast du Twitter nicht kurz noch nebenbei auf?
Nee. Warte. Twitter?
Ja. Ich sag's dir jetzt schon mal, bis du irgendwas findest. Gronk hat retired. Vor ein paar Minuten, Gronk hat retired, jetzt zum zweiten Mal. Sein Agent sagt zwar immer noch, ja, er glaubt, wenn Brady mitten in der Saison anrufen würde, würde er trotzdem rangehen und das weiter zocken. Aber jetzt, für Stand jetzt, hat Gronk retired. Zum zweiten Mal in seiner Karriere. Zukünftiger Hall of Famer. Unglaubliche Publikumskanone. Überragender Typ.
Ja. Einer der coolsten, der je diesen Sport betrieben hat. Aber ja, gut, du hast es schon gesagt. Also ein Retirement hat scheinbar keinerlei Stellenwert mehr. Da kann wirklich jeder zurückkommen, von daher. Und gerade jemand, der es schon mal gemacht hat, und ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn Brady anruft und sagt, ach komm Rob, einer geht noch, ein Ring geht noch, ja, dann kommt er halt auch.
Ja, vielleicht, ey, ganz ehrlich, vielleicht der Beginn von Playoff Rob.
Ja. Ja.
So kann man es ja auch sehen. Und von sagen, ich würde sagen, Tobi, das war die Folge.
Alles klar. Würde ich auch sagen.
Deswegen, wenn euch diese Folgen gefallen, bewertet uns bei Spotify, lasst uns ein Like bei Instagram und sagt es all euren Freunden. Das letzte Wort hat wie immer du, Tobi.
Leute, macht's gut. Ciao, ciao.
Tschö.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.